You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pop und Pubertät. Wir sind, auch wenn man es nicht für möglich halten wollte, immer noch im Jahr 1996. Wir hatten eine Riesenpause zwischen Teil 2 und Teil 3. Wir haben sogar noch ein anderes Jahr dazwischen geschoben mit den Kollegen aus Münster vom Lehrersprechtag. Und jetzt sind wir zurück. Private und berufliche Turbulenzen haben verhindert, dass wir diese Folge zeitnah an den zweiten Teil von 1996 dran geklatscht haben, und jetzt war also eine längere Pause und wir mussten uns auch selber erstmal wieder ans Jahr 1996 zurückerinnern. Ich habe mir sogar die zweite Folge nochmal angehört, damit wir nicht alles doppelt und dreifach erzählen. Wir haben alle Filme eigentlich abgehakt des Jahres. Wir haben über die Alben gesprochen in unserem Referenzwerk von John Dimery. Heißt der John? Robert?
Robert
Dimery.
Nicht mal das wissen wir mehr.
1001 Alben. Musik, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist. Und jetzt haben wir einfach noch den ganzen Rest. Und es ist eine Menge, denn das Jahr 1996, es war voll mit erwähnenswerten Alben, die ich auch, die meisten einfach irgendwie auch mitbekommen habe. Und wo nicht, habe ich es jetzt auch nochmal nachgehört.
Sehen Sie, es und ist auch mehr als ein Appendix.
Ja, deutlich mehr. Auch der Klaus hat noch ein paar CDs hier zusammengetragen.
Ja, CDs, weil wir immer in den 80er sind.
Genau, kein
Wobei,
Vinyl.
Wenn es jetzt wieder in die späten 2000er geht, also in die Gegenwart, hätte ich jetzt wieder Vinyl auf
dem Schoß. Ja, da haben wir jetzt wieder mehr, aber aus dem Mitte 90er kann man es jetzt teilweise nachkaufen, weil die Sachen jetzt ja nach und nach auch wieder auf Vinyl rauskommen.
Aber das ist dann komisch.
Ja, aber ich mache es manchmal jetzt trotzdem.
Ja, manchmal.
Ich hätte mir fast jetzt das Debüt von Oasis vor kurzem nochmal gekauft.
Ja, das kann man natürlich machen.
Ja. Und dann habe ich mir halt die Suede-Sachen, habe ich mir jetzt in letzter Zeit ja auch alle gekauft. Die habe ich ja in ihrer Geilheit eigentlich jetzt erst entdeckt.
So, ich entdecke manche Dinge in ihrer Geilheit, weil ich es in Flohmarkt schütten für einen Euro. Also auf dem Flohmarkt kaufe ich nie was, sondern in so Häusern, Verkauf oder irgendwas, kaufe ich dann für einen Euro. Und dort habe ich Katie Tunstall entdeckt. Super CD.
Ja.
Ganz toll. Und noch ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, unfassbar. Mhm. Und im Vergleich zum Recyclinghof kriegt man es dort ja mit Booklet und Verpackung.
Ja.
Habe ich tolle Sachen gekauft.
Schön, Klaus.
Ja, ist wirklich schön.
Nee, ist wirklich schön.
Ja.
Also, ich steige jetzt mal maximal steil ein mit dem, was vom Grunge übrig ist, weil Grunge ist eigentlich ja 96 schon am Ende, hat man das Gefühl. Kurt Cobain ist tot und in dem Moment ist eigentlich der Marketing-Hype jetzt auch durch. Aber die großen Grunge-Bands gibt es natürlich alle noch. Beim Dimery taucht keine von den ganz großen auf, nur die Screaming Trees haben wir besprochen, habe ich mir übrigens gekauft, habe ich ja dort angekündigt in der ersten Folge, das Album Dust, wirklich ganz hervorragend. Aber
wo gab es die?
Weiß ich nicht, habe ich
glaube ich bestellt.
Ja. eine Band, eigentlich eher aus der zweiten Reihe, die aber hier, glaube ich, das stärkste Grunge-Album machen, 1996. Aber die anderen sind natürlich auch alle da. Zum Beispiel Pearl Jam mit No Code. Und hier passiert jetzt was. Pearl Jam verlieren mich zum ersten Mal. Ich steige so ein bisschen aus mit diesem Album.
Ich war gespannt, was du sagst.
Die ersten drei waren ja heilig für mich. Vitology haben sie es einem schon ein bisschen schwer gemacht, aber fand ich immer noch ganz, ganz, ganz toll. Und bei No Code, muss ich sagen, hat mir die Hälfte des Albums etwa von Anfang an nicht gefallen und gefällt mir auch heute noch nicht.
Einmal singt er, there's a song around the bend. Und das ist eigentlich das Motto von der Platte.
Es ist aber ein schönes Lied.
Ja, ja.
Es passieren zwei Dinge bei Pearl Jam, die eigentlich von da an immer, mit denen man immer rechnen muss, auf jedem Album. Die Alben enthalten vollkommen irrelevante, nichtssagende, langweilige Lieder. Das ist neu. Und die Alben enthalten schöne, fragile Balladen mit Akustikgitarren.
Ja.
die jetzt nicht es auf die Charts anlegen, wie die guten alten Hardrock-Balladen in den 80ern. Also es ist was ganz, ganz anderes. Das geht dann also teilweise eben in das, was Eddie Vedder ja dann solo gemacht hat, zum Beispiel auf dem Into the Wild Soundtrack und so weiter. Und auf diesem Album sind es wirklich drei tolle, langsame Songs. Das eben erwähnte Around the Bend, dann Off He Goes ist so ein schönes auch und Present Tense. Die drei sind wirklich wunderschön. Und auch das erste, sie steigen wirklich auch mit einer Ballade ein, Sometime oder Sometimes, auch ein schönes Lied. Und es sind fast die stärksten auf dem Album, finde ich.
Ja, ich weiß noch, wie wir kollektiv ratlos waren.
Ja, was soll jetzt das?
Beim Konsum. So, und fällt ihnen nichts mehr ein?
Das ja. Ist also Make Me Smile oder Smile hat mir immer noch ganz gut gefallen. Aber es gibt wirklich auch eine ganze Menge Lieder, die man nicht braucht. Einfach auch als Pearl Jam Fan nicht. Und ich habe sie gesehen in dem Jahr auch live. Ich war in Zürich und das Konzert hat mir auch nicht gefallen. Ich weiß noch, dass ich wirklich in dieser Halle stand und das, was mich unfassbar bis zum Ende vollkommen verstört hat, war, dass ich diese Band optisch nicht wiedererkannt habe zu den tollen Videos vom Ten-Album. Ja, diese langhaarigen Typen, die da auf der Bühne rumspringen oder beim Unplugged auf diesen Barhockern sich da wild gebärden. Und ich hatte das Gefühl, auf dieser Bühne stehen alte Männer. Stone Gossard hatte kurze Haare und sah aus wie ein Physiklehrer irgendwie in einer Lehrerband. Und auch Mike McGrady seltsam hüftsteif auf der Bühne. Und ich habe die ganze Zeit diese Band vor mir nicht mit meinem Bild, mit dem ich eigentlich in das Konzert bin, in Einklang gebracht. Und das war sehr verstörend. Und dann haben sie auch das komplette No-Code-Album gespielt und irgendwie bin ich nie richtig in dieses Konzert reingekommen. Und es war ein seltsames Jahr für meine Pearl Jam-Verehrung.
Verehrung.
Aber ich glaube, dass diese Sperrigkeit dieses Albums natürlich Programm ist. Man hat das Gefühl ja von da an, dass sie wirklich sich auch systematisch aus der Popularität raus komponieren und spielen und sich dann eigentlich eher nur noch so einem eingeweihten Stammpublikum dann halt darbieten und nicht mehr dem Mainstream.
Aber so. Wenn ich schon eine Platte mache,
ja, aber ich habe das Gefühl, auch das war denen auch zu viel. Also das weiß man ja wirklich auch aus den Aufzeichnungen, aus den Interviews und so weiter, dass das, was eben 92, 93, 94 passiert ist, natürlich denen, die waren charakterlich nicht gemacht für so eine Art Erfolg.
Und ja, ich glaub, sie immerhin kein Selbstmord.
Ja, und das hieß ja damals, also aus engerem Kreisen von Pearl Jam war ja Eddie Vedder eigentlich eher der Selbstmordkandidat wohl mal eine Weile. Ja, dann Soundgarden legen auch gleich nochmal nach ihrem Blockbuster von 94 Super Unknown machen sie jetzt, wie heißt's?
Down on the Upside
und auch eine seltsam unausgegorene Platte mit tollen Highlights. Pretty News, das erste fand ich auch immer bockstark.
Ja, rhythmisch vertrackt.
Ja, ganz, ganz tolle Sachen, gerade auch rhythmisch. Dann ein unfassbar, so ein Abgeh-Lied mit so einem aberwitzigen Banjo, Ty Cobb, hat mir immer noch ganz gut gefallen. Aber auch eine Menge, viel zu viele Lieder insgesamt, ja, natürlich. Viel.
Das weiß ich auch noch.
Immer bei Soundgarden. Und auch viel Mediokres. Und im Nachhinein, erst viel, viel später, hat man natürlich erfahren, dass die Band im Grunde schon dysfunktional war zu dem Zeitpunkt, total zerstritten. Chris Cornell unter seiner Depression leidend, auch zwei Fraktionen, glaube ich, auch mit dem Gitarrist total zerstritten. Also diese Tour 93, 94 mit Guns N' Roses hat denen nicht gut getan, glaube ich. Und sie waren auch schlecht auf dieser Tour. Ich waren Kumpels, die in Stuttgart waren beim Guns N' Roses Konzert, die auch Soundgarden-Fans waren zu dieser Zeit. Und meine, es war unerträglich, was die da gemacht haben. Also irgendwas hat da überhaupt nicht mehr funktioniert plötzlich.
Ich weiß noch, dass ich die, glaube ich, gekauft habe, als ich mit Berti in die WG zog, hinter Martinstor. Und die lief dann und es war irgendwie zu brutal für einen Einzug.
Ja, ist brutale Musik. Ich habe es vor kurzem mal wieder im Auto angehört und es hat mich seltsam kalt gelassen irgendwie. Ich habe das Gefühl, Soundgarden ist auch im Moment gerade durch bei mir. Sie haben ja später dann, es war ja ihr letztes Album, sie haben ja dann irgendwann 2000, weiß nicht, 13, 14 nochmal ein Comeback-Album gemacht, das aber auch schwach war. Ansonsten Chris Cornell ein paar Solo-Sachen, auch mit Licht und Schatten. Und ja, das war dann eigentlich so das große letzte Lebenszeichen von Soundgarden für viele, viele Jahre. Ja,
ich habe mich gerade gewundert, als ich die Titel durchgelesen habe, kein Lied hat mir irgendwas.
Ja, es war auch keine Single mehr dabei.
Gesagt.
Die Stone Temple Pilots machen ihr drittes Album. Auch hier merkt man, dass die Band schwimmt und alles nicht mehr so aus einem Guss ist, wie noch auf dem grandiosen Purple-Album von 94. Auch wirklich schwache und stumpfe und langweilige Lieder drauf. Aber ein cooles Instrumental, Press Play zum Intro, hat mir immer gut gefallen. Art School Girl fand ich immer noch und Pops Love Suicide. Aber auch hier hört man, finde ich, dem Album an, dass es der Band nicht mehr gut ging, vor allem Scott Weiland, dem Sänger, der ja dann, ein Album haben sie noch zusammen gemacht und dann ist die Band ja auseinandergegangen und dann gab es noch Velvet Revolver und irgendwann war er eben auch an einer Überdosis gestorben.
Ja, das war beim Grunge wirklich extrem. Also so wie beim Rap, dass man erschossen wird, ja. Ist beim Grunge.
Ja, auch bei der vierten großen Grunge-Band Alice in Chains. Das letzte Album mit Lane Staley erscheint 1996 und es ist ein MTV Unplugged und es ist wunderschön. Natürlich haben die tolle Balladen, Brother und Rooster und so weiter, aber sie spielen halt auch Wood, also es gehen auch die Abgeh-Lieder, funktionieren auch Unplugged. Es wird auf diesem Album einmal mehr deutlich, wie super originell dieser Gesang ist, mit diesem seltsamen zweistimmigen Intervall, das nur sie so machen.
Erkennt man sofort. Ja.
Quarten, glaube ich, singen sie. Und was für ganz fantastische Sänger das einfach auch sind, die beiden. Und wirklich ein ganz, ganz tolles Album und ein tolles Unplugged-Konzert auch zum Anschauen nochmal.
Der, wer ist der? Lane?
Ja.
Der kommt auch ganz oft in dem schon oft erwähnten Buch von Mark Lanegan vor, das ich irgendwem geliehen habe und ich weiß nicht wem.
Immer noch.
Bitte melden. Nicht, dass ich es jetzt unbedingt lesen möchte, gerade jetzt im Herbst nicht, weil es wirklich furchtbar schlimm ist, aber da geht es auch oft um den. Mhm. Wahnsinn.
Ja.
Also wer das durchliest und dann trotzdem Drogen nimmt, dem ist nicht zu helfen.
Ja. Und ich mache gerade noch Alternative Rock Fass zu.
Nein.
Hast du noch? Ja, ich habe auch noch einiges.
Ja, ach so.
Ja, ja, nee, mach du mal.
Ja, du kannst ruhig das zumachen, dann mache ich es wieder auf.
Nein, wir machen das jetzt in einem. Jetzt machen wir Alternative
Rock. Ja, jetzt machen wir doch. Also jetzt machen wir es nicht zu, sondern auf.
Ja.
Passend dazu, auf diesem Album heißt ein Lied I Hate Alternative Rock. Das Album stammt von meinem alten Kumpel Bob Mould, der mit Sugar zu spätem Ruhm kam nach Hüsker Dü. Sugar, Debütalbum, If I Can Change Your Mind, Riesenhit. Und dann hat man ihn auch gekannt. Aber natürlich war der Erfolg nicht zu vergleichen mit den von Nirvana und so weiter. Aber er ist ja eigentlich der Grandfather of Alternative Rock, deshalb steht da wahrscheinlich I Hate Alternative Rock. Und die Pixies zum Beispiel, die haben sich ja durch eine Annonce gegründet. Da stand Mischung aus Peter, Paul und Mary und Hüsker Dü. Und Bob Mould war ja verantwortlich für den Gitarrensound bei Hüsker Dü. Und seine Stimme natürlich auch. Wiedererkennungswerten auf dem ersten Sugar-Album spielt er dann ein Lied, das 1:1 die Baser ist von den Pixies. Also irgendwie dreht sich's rum, dass praktisch die Kopisten vom Original kopiert werden. Und das zweite Sugar-Album war dann, das hieß File Under Easy Listening. Und da stand dann im Specs irgendwie, jetzt muss was passieren, sonst Kredit verspielt. dazwischen war noch irgendwie eine ziemlich kaputte Mini-CD und dann war schon wieder fertig mit Sugar. Und ich glaube, die Idee, dass wieder jemand anderer Lieder beisteuert, also wie bei Hüsker Dü, nur nicht so konsequent, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Bob Mould muss wieder Solo machen. Sein erstes Solo-Album nach Hüsker Dü war ja Workbook, das ich immer noch unglaublich schön finde, mit Akustikgitarre, Cello und so weiter, aber irgendwie traut er sich nicht oder ist es nicht er, nur Akustikgitarre und so. Er macht jetzt ein selbstbetiteltes Album und es war, glaube ich, in einer Lebensphase, wo er extrem frustriert war. Also er ist unglaublich wütend, glaube ich. Und da steht hinten drin, Bob Mould is Bob Mould. Und dann als letzter Satz im Booklet, this one is for me. Also irgendwie war er total wütend. Und es ist natürlich eine typische Bob Mould-Platte. Das wird ja irgendwann fast austauschbar. Was an der Platte, finde ich, ärgerlich ist, dass kein echtes Schlagzeug drauf zu hören ist, sondern ein Schlagzeug, das er wahrscheinlich einprogrammiert hat, nehme ich an. Das aber dasselbe spielt, was ein Schlagzeuger gespielt hätte. Die Varianz bei dem, was man zu seinen Liedern spielt, ist sehr gering. Und beim letzten Lied, Roll Over and Die, kommt so ein 16. Wirbel auf das Snare. Und spätestens dort sagt man, das geht so nicht, weil es halt wirklich klingt wie ein billiges Computerschlagzeug. Ansonsten, ich habe die Platte in letzter Zeit relativ häufig gehört, hätte man soundtechnisch aus der echt eine sehr gute Platte machen können, aber das Schlagzeug nervt halt. Und es gibt ein Lied, das sägt so dermaßen, das heißt Ego Override. Finde ich immer super, wenn es läuft. Außerdem habe ich es damals am Pool in Santorin gehört, auf meinem legendären Sampler für den Urlaub. Und dann ein wunderschönes Lied, das heißt Next Time That You Leave. Wunderschön. Und dann hat er noch ein ganz komisches Lied, wo ich immer gedacht habe, er findet eigentlich gar keine Melodie. Und das ist ein Akustik-Gitarrenlied, das heißt Thumbtack. Und jetzt habe ich aber doch entdeckt, dass es doch irgendwo Struktur hat. Und es ist eigentlich ganz erfrischend, dass nicht die ganze Zeit geknüppelt wird. Aber die Platte, abgesehen von diesem furchtbaren Schlagzeug, hat durchaus im Vergleich zu späteren Aufnahmen auch eine gewisse Abwechslung, also wenn man beim Mod von Abwechslung sprechen kann, aber besser als ich sie in Erinnerung hatte, und ein paar Lieder sind Hymnen, manches geknüppelt und dann dieses Akustiklied eher so bedrückend und dann manches, was ein bisschen zu zäh ist und wozu dann dieses falsche Schlagzeug nicht passt. Und ich glaube, nach der Platte hat er sich dann wieder eine Band gesucht und die Episode mit dem falschen Schlagzeug war dann zum Glück überstanden. Er wollte dann, glaube ich, auch aufhören. Er wurde dann, glaube ich, so Techno-DJ und hat sich im Wrestling engagiert und so als, ich weiß gar nicht, Promoter oder sonst was. Aber er ist ja immer noch dabei und macht, glaube ich, immer noch dasselbe Lied. Also Bob Mould von Bob Mould 1996. Es wird bestimmt was in die Playlist kommen, das schön ist.
Noch mehr amerikanischer Alternative Rock. Weezer machen ihr zweites Album, es heißt Pinkerton. Und ich finde es zuweilen besser sogar noch als das Debüt, das jetzt gerade dieser Tage nochmal neu rauskam, in der neuen, 30 Jahre später, Deluxe-Fassung. Pinkerton hat Lieder zum Niederknien. Ich finde Weezer in den guten Momenten unfassbar toll. Immer wieder eigentlich auf ganz vielen Alben haben die einfach 2, 3, 4 Songs, die so wunderschön sind, mit so wahnsinnig tollen Melodien und Hooks und Refrains, dass man es eigentlich kaum glauben kann. Und das ist auf Pinkerton auf jeden Fall, bei Why Bother, bei Across the Sea, bei Pink Triangle oder Falling der Fall. Aber es hat eben auch langweilige Seiten und die, ja, dafür sind Weezer, finde ich, auch immer mal gut, dass sie halt dann auch wirklich stumpfe und ein bisschen öde Lieder, oder wo es halt einfach nicht richtig funktioniert, dieses Konzept. Aber die tollen sind eigentlich mit die tollsten Lieder von Weezer, glaube ich, für mich zumindest, ever.
Bubblegum Pop.
Ja.
Kann man immer Weezer anhören.
Finde ich. Oft.
Ja. Ja.
Dann Tool machen ihr Großwerk Anima. Und Tool sind eigentlich, hatte ich immer als unzugänglicher abgespeichert, als sie eigentlich sind. Ich finde, das kann man sehr, sehr gut anhören. Und ich habe das Album eigentlich erst vor 3, 4 Jahren entdeckt.
Weil er Haschkekse backen wollte, nehme ich an.
Wer?
Du?
Nee, ich wollte mich, habe mich mit der Sexualpraktik aus dem Lied Stinkfist beschäftigt. Nein, natürlich nicht.
Ja, aber das, also das Artwork von Tool haben wir jetzt etwas umrissen. Ist nämlich immer ein bisschen eklig.
Ja, immer düster, eklig, abgründig. Die Musik eigentlich erstaunlich eingängig und auch melodiös. Und ich muss sagen, dass das damals an mir vorbeigegangen ist, aber dieses Album speziell hätte mir 1996 unglaublich gut gefallen, wenn ich es gehört hätte.
Ja, ich habe schon mal drüber geredet, über Undertow, wo ja Henry Rollins noch, wie so oft zu der Zeit, eine Sprechzeile beiträgt. Ich fand es dann auch arg von der Struktur der Lieder und der Rhythmik und so schon arg an Rollins Band angelehnt, aber es geht auch ein bisschen in die Prog-Richtung, also Prog-Rock-Fans sind ganz oft Tool-Fans und dann gibt es ja noch Ableger, Perfect Circle und so Zeug. Mhm. Und das mit den Haschkeksen, da ist ein Lied drauf, die Eier von Satan. Und da wird ein Rezept für Haschkekse, ich weiß gar nicht, wird es gesprochen, geröchelt, also geschrien wird es nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich schlimm. Und wenn man das hört und jemand kommt rein, der es nicht weiß, was für Schallplatten sich in der Haushaltung befinden, dann wird es Fragen geben. Mhm. Die Eier von Satan. Also das Cover ist so Hologramm und dann kann man das so wechseln und das eine sieht aus wie so Samen und alles bewegt sich und so Augen und es ist alles ganz, ganz furchtbar. Ich habe auch immer Angst gehabt vor denen irgendwie.
Ja, ja. Aber ich weiß gar nicht, die Videos waren natürlich auch fies und so.
Ja.
Überhaupt waren Videos gern fies in den Mitte 90er Jahren.
Ja.
Zum Beispiel auch das Video von Metallica zu ihrer Single Until It Sleeps vom 96er Album Load. Heißt es Until It Sleeps? Das war die Single und es war auch ein ekliges Video, weil sie noch irgendwie immer mit so Sepia-Farben, viel feuchte Keller, komische Kreaturen und irgendwie seltsam.
Ja.
Ja. Unangenehm.
Ja, ein Tool war, glaube ich, was Covers und so betrifft, ganz vorne.
Ja,
was auch unangenehm was betrifft.
Eklige, unangenehme Cover sind auch Metallica weit vorne mit ihrem Album Load, eine Collage aus Sperma und Blut,
die das da abgebildet ist. Das habe ich zum Glück nicht erkannt.
jetzt bei Metallica ist natürlich jetzt das Geschrei groß, denn nicht nur haben sie sich die Haare abgeschnitten, sondern sie haben auch dem harten Knüppel Metal abgeschworen. Sie machen eigentlich ein Pop-Album, zumindest wird ihnen das vorgeworfen. Sie biedern sich an den Mainstream, sie verleugnen ihre Thrash-Wurzeln und so weiter. Und die Alben sind extrem kontrovers natürlich und werden von der alten Gemeinde nicht gut aufgenommen.
Nicht angebeten.
Ich habe mir das Album direkt gekauft aus alter Loyalität und mochte es eigentlich immer ganz gern. Und finde auch heute noch einige Lieder, eben zum Beispiel die Single Until It Sleeps oder die andere Single Hero of the Day, Bleeding Me auch, Mama Said. Finde ich gute Sachen. Sie haben ja Country drin, sie haben Pedal Steels drin, sie probieren rum und ich finde es eigentlich prinzipiell gut, wenn sie rumprobieren. Ich finde es überhaupt kein Totalausfall, wie das dann damals irgendwie oft hieß. Aber es sind natürlich jetzt auch nicht so viele Lieder für die Ewigkeit drin, die jetzt auch im Live-Set wahrscheinlich jetzt heute noch unbedingt für große Begeisterung sorgen. Aber ein gutes Experiment, das nicht völlig misslungen ist und tolle Songs hervorgebracht hat, die mir eigentlich bis heute ganz gut gefallen. Aber auch, ja, vielleicht nur ein Drittel des Albums insgesamt. Sind natürlich auch wieder viel zu viele Lieder. 14 Songs sind einfach zu viel. Ich merke gerade wieder, wenn ich so alte Platten aus den 80ern, 8 Lieder, 4 auf einer Seite, kein schlechtes Lied dabei, zack, reicht völlig. Gutes Album, fertig.
Ja, die CD ist halt ein bisschen alles versaut.
Ja, 14, 16 Lieder, ab dem 10. Lied weiß man eh nicht mehr, was da hinten ist. Irgendwie kann ja keiner 16 Lieder von einer Band anhören. Am Stück wird man ja verrückt.
Oft ist das so.
Ja, haben wir noch Alternative? Alternative Rock, ich habe noch ein bisschen was.
Also wenn man so will,
ja.
Hoppla, jetzt fliegt sie schon raus. Upsi. Wieder so ein Problem mit zu lang. Und da gibt es noch viel mehr Probleme bei dieser, ich sag schon fast CD, ich nenne es Album. Wir sprechen von der Band, die jetzt wieder in aller Munde ist, The Cure. Und die machen jetzt das Nachfolgealbum zu Wish. Und mit Wish hielten ja The Cure Einzug in das, ich sag mal, das Wohnzimmer normalsterblicher.
Formatradio.
Spätestens mit Friday I'm in Love. Wobei auf Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me war ja auch schon einiges drauf mit Just Like Heaven und Why Can't I Be You und so. Und auch Lullaby auf Disintegration. Und eben auf Wish war es dann Friday I'm in Love. Und eigentlich hat The Cure zu dem Zeitpunkt alles gemacht. Was macht man jetzt? Man macht eigentlich nochmal was, was mit dem Titel Wild Mood Swings richtig betitelt ist, aber das gab es ja schon oft. Nur so extrem wie auf der Platte gab es das, glaube ich, noch nie. Und es gibt einen neuen Schlagzeuger. Boris Williams stieg aus nach Wish und ich war immer großer Fan von Boris Williams. Ganz toller Schlagzeuger. Und ich sage jetzt nicht, dass dieser hier schlecht ist, aber irgendwas an der Platte stimmt nicht und sie wird im Cure-Katalog als der Anfang vom Ende mehr oder weniger bezeichnet. Danach kam noch Blood Flowers und dann war mehr oder weniger rum. Dann war noch ein ganz furchtbares Album, selbst betitelt, irgendwie schnell eingespielt. Ich glaube mit Linkin Park Produzent, weil er unbedingt mit ihnen arbeiten wollte oder was. Grauenvoll. Und die Wild Mood Swings, die an der scheiden sich die Geister. Es geht sehr gut los, finde ich, mit einem Lied, das heißt Want. Das ist eigentlich ein typisches Cure-Lied. Ewig langes Intro und die gleichen Themen. Man verzweifelt an seinem Verlangen und so. Und dann wird es ganz komisch. Dann kommt ein Lied, das heißt Club America und das nimmt man ihm irgendwie nicht ab. Und dann kommt ein Lied mit Geigen und Akustikgitarre, das heißt This is a Lie, das nimmt man irgendwie auch nicht richtig ab, ich weiß nicht warum. Und dann kommt ein jazziges Lied, das war glaube ich die Single, The 13th heißt es, und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das geht fast in die Richtung Love Cats von der Instrumentierung und so, gefällt mir. Und dann kommt wieder etwas. Also es ist alles sehr bunt, Strange Attraction heißt ein Lied und Mint Car, ein Uptempo-Cure-Freudenlied, I'm so happy I could scream. Und irgendwie denkt man, hat er das nicht schon mal gesungen? Und dann wird es so, dass jedes Lied nur noch ein Wort ist und wie so oft, wenn eine CD dann immer länger wird, man hat am Schluss fast keine Ahnung mehr, was da eigentlich drauf ist. Und ich habe dann irgendwann entdeckt, ja, da hinten kommt ja doch noch ein oder zwei gute Lieder. Aber sie überzeugt nicht. Und der Sound ist ein bisschen dünn, finde ich. Und die Platte, also ist unter den Fans, glaube ich, ziemlich, oder auch unter Kritikern fast verhasst. Und ich weiß aber, dass Robert Smith sie ziemlich gut findet.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mir nie angehört. Ich fand Friday I'm in Love so abstoßend, dass ich mit The Cure bis auf viele, viele Jahre oder auf viele Jahre hinaus abgeschlossen hatte nach diesem Radio.
Ja, ich fand es damals sehr gut, wobei ich die Wish-Platte sehr gut fand und das Konzert in Stuttgart 92 fand ich auch sehr gut. Wobei dann natürlich Friday I'm in Love ziemlich bald durchgehört war, aber es gab viele tolle Lieder auf Wish, zum Beispiel To Wish Impossible Things, finde ich immer noch super. Aber das hier ist irgendwie The Cure Light. Mm. Irgendwie. Und das gelbe Cover nervt mich auch. Mm. Aber es war das letzte annehmbare Cover, finde ich. Bis auf das neue jetzt, weil das, was dann kam, war absolut schlecht.
Ich mache noch weiter mit amerikanischem Rock. Meine alten Helden Kings X machen auch wieder ein Album. Ich weiß nicht genau, was sie sich jetzt da gedacht haben dabei. Eigentlich hatten sie ja abgeschlossen mit diesem Traum von irgendeiner Karriere. Sie waren ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, irgendwie, es war ja klar eigentlich für alle Beteiligten, die werden das nächste große Ding in den späten 80ern, frühen 90ern. Es hat nicht funktioniert, es ging einfach nicht, egal was sie versucht haben. Die Verkaufszahlen wurden eher immer noch schlechter. Und jetzt machen sie ihr gefälligstes Album überhaupt irgendwie. Sie reduzieren die Komplexität deutlich, das Cover Cover ist schon farbenfroh und lädt ein. Ear Candy heißt dann auch bezeichnenderweise das Album, als würden sie es wirklich drauf anlegen und es klingt auch ein bisschen so. Die King's X-Elemente, der Chorgesang und diese Mischung aus Jimi Hendrix, Metallica und den Beatles, irgendwie ist sie immer noch da, aber lang nicht mehr so wahnsinnig originell und lang nicht mehr so vertrackt auch wie noch in der Vergangenheit. Aber es sind sehr, sehr schöne Sachen drauf. The Train oder A Box auch. A Box ist fast wie eine, ja, als hätten sie gesagt, wir machen jetzt mal so einfach, wie wir es irgendwie hinkriegen, überhaupt so einen Song, der vielleicht sogar im Radio laufen könnte. Hat natürlich nicht funktioniert. Mississippi Moon, Lies in the Sand. Insgesamt ein okayes Album, aber ihr schwächstes, trotzdem sie es so auf Gefälligkeit angelegt haben, finde ich. Oder das soll Ironie sein, oder ich weiß es nicht ganz genau, was sie da gemacht haben. Jedenfalls, ihrer Karriere hat es eher nicht genutzt, sondern es wurden immer nur noch weniger eingeweihte Stammfans, die halt die Karriere von King's X weiter verfolgt haben. Eine Band, die unfassbar Aufsehen erregt hat in den frühen 90ern, mit einem Stil, den niemand vorher gemacht hat und auch hinterher so in dieser Form nicht, ist Rage Against the Machine, und die machen ihr zweites Album Evil Empire, und ich hatte das Gefühl, es ist im Vergleich total untergegangen, man kennt ja kein einziges Lied
ich davon. Ich habe es für 1 Euro gekauft.
Und es ist eigentlich auch ein Phänomen, ein interessantes, dass so Bands, die so einen ganz eigenständigen Sound haben und dann sich schwer tun, damit mit diesem Sound dann den weiterzumachen und dann immer noch weiter für Qualität zu sorgen. Aber man will von Rage Against the Machine andererseits auch nichts anderes hören. Man will ja, jetzt nicht, dass sie den Stil ändern. Also irgendwie, glaube ich, haben sie sich mit ihrem Album ihr eigenes Grab geschaufelt, mit ihrem Debüt. Hatte ich so den Eindruck. Ich weiß aber auch nie, was intern und so weiter los war. Sind vielleicht auch schwierige Typen. Man weiß es nicht. Ich habe es nie verfolgt.
Ich finde es auch seltsam, dass die Halbwertszeit von irgendwas immer kürzer wird. Also jemand macht ein Album, wie bei Kraftklub auch, dann machen sie noch eins. Also das erste geht irgendwie durch die Decke und dann kommt noch eins, das ist sehr ähnlich. Und dann interessiert es eigentlich kein Schwein mehr.
Ja, ja, das ist echt auffällig.
Das wird heutzutage, finde ich, immer schneller, mehr oder weniger dann ad acta gelegt.
Ja. Jetzt passiert was in Amerika, das fiel mir auch auf bei meinem Amerika-Aufenthalt 95, 96. Es kommen ganz viele neue Bands, die man noch melken möchte in diesem Alternative Rock Grunge-Ding, nachdem die alten jetzt irgendwie sperrig werden oder tot sind, kommen jetzt so neue nach, Grunge-Bands der zweiten Generation, und es ist jetzt teilweise auch wirklich nicht mehr so richtig gut. Also es fehlt jetzt auch nicht mehr viel, dann kommt dann Creed daher und Nickelback, und so eine Band, die so noch gerade noch einigermaßen akzeptabel war, war Collective Soul. Interessanterweise verkaufen die zu der Zeit immer noch, die brauchen einen Radiohit, haben gleich 1 Million Alben verkauft irgendwie. Collective Soul waren unfassbar erfolgreich, wenn man es heute anhört, weiß man nicht so richtig warum. Sie hatten 2 Top-10-Singles. Shine,
ich kenne sie nicht
mehr. Shine kennst wahrscheinlich vielleicht sogar, weiß ich nicht. Und Gel hieß noch die andere Single. Waren unfassbar präsent in den USA, lief überall hoch und runter im Radio. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie mindestens 1 Million Alben verkauft haben von diesem Debüt. Heute nicht mehr ganz anhörbar. Im Gegensatz zu einer anderen Band, junge Australier, Silverchair machen ihr Debütalbum Frog Stomp, auch extrem präsent im amerikanischen Musikfernsehen, MTV lief auch hoch und runter. Tomorrow hieß die erste Single. Guter Sänger, guter Song, gute Band, gutes Album. Und haben dann auch noch, glaube ich, etliche Alben weitergemacht. Ich habe aber das nicht mehr weiterverfolgt. Ich hatte nur das erste, habe ich mir aber damals auf Kassette gekauft in den USA.
Habe ich die jetzt?
Weiß ich nicht. Ich habe ja meine ganzen Kassetten verloren. Ich weiß ja nicht, wo sie
sind. Ja, manche hast du mir geschenkt.
Ja, das stimmt.
Aber wenn ich Silverchair, und ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, aber ich sehe dann sofort diesen Frosch.
Ja, ja.
Unglaublich.
Ja.
Warum? Man weiß es nicht. Im Froschkönig ist es nämlich ein goldener Ball und kein silberner. Ich sage jetzt noch was für unsere Hardcore-Punk-Freunde aus den USA. Und zwar, ich war ja riesen Fan von All, so um das Jahr 90, 91, also so ab 89, 90, 91. Und die haben dann ganz oft den Sänger gewechselt, aber eigentlich war ja All das, was aus den Descendants wurde. Aber die Descendants heißen immer nur Descendants, wenn Milo Aukerman singt. Und der ging ja aufs College, Milo Goes to College, und wurde dort, glaube ich, Professor für Biochemie oder irgend sowas. Und 1996 kommen die Descendants nach sehr vielen All-Alben plötzlich wieder mit ihm auf die Bühne. Und die Platte heißt Everything Sucks. Und auf dem Cover ist er wieder drauf. Also das gibt es so als Comic-Männchen. Er liest in einem Heft und auf dem Heft steht Everything Sucks. Und die Descendants und auch All machen ja manchmal Lieder, die gehen nur 30 Sekunden. Und aber so ein typischer Descendants-Hit ist I Am The One. Und ich war ja vor kurzem im Crash. Ich weiß, wann war das, im Juli, August. Es war schweineheiß. Und ich war 3 Wochen vorher in Straßburg, habe sie auch gesehen. Und es war super. Und einer der Hits war I Am The One vom Everything Sucks Album. Everything Sucks ist natürlich auch ein cooles Lied, vor allem heutzutage.
Ja, stimmt.
Ich habe im Moment wirklich Probleme, obwohl es ja fast nur tolle US-Serien gibt, denke ich immer. Wie viele von denen haben ihn gewählt? Ich kann es fast nicht mehr ertragen.
In Hollywood geht es, glaube ich, noch.
Ja, okay. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
R.E.M. machen auch ein Album 1996. Es heißt New Adventures in Hi-Fi. Und ich habe das Gefühl, es ist so eine Mischung aus Automatic for the People einerseits und Monster andererseits. Es rockt und rumpelt teilweise ganz schön, auch echt plump und ein bisschen langweilig teilweise. Hat dann aber auch wieder sehr schöne, fragile und auch poppige Momente drauf.
Das erste Lied, glaube ich.
Also How the West Was Won ist ein sperriges, düsteres, melancholisches Lied, aber gut, irgendwie faszinierend. Und dann gibt es ja so echt wildes Zeug, auch Ebo the Letter und so, rumpelt es ja ganz schön, auch fette Gitarren wie auf Monster. Bittersweet Me, schön. Electrolyte, auch wunderbares Lied. Schöne Songs auch zwischendrin. Aber insgesamt auch deutlich zu lang. Und auch hat nichts mehr zu tun mit dieser Out-of-Time-Gefälligkeit natürlich. Deutlich düsterer, deutlich ambitionierter, vielleicht anspruchsvoller, auch, ich weiß nicht, düsterer, existenzialistischer.
Vielleicht schwerer. Wieder wie früher.
Ja, vielleicht ein bisschen mehr wie früher. Ja. Aber gutes Album und ich habe ja dann R.E.M. irgendwann entdeckt und habe die auch immer dann weiterverfolgt mit jedem weiteren Album und konnte eigentlich jedem Album immer was Neues abgewinnen, was mir dann gefallen hat.
Was jetzt habe ich was. Ich glaube, das war mal im Walmart. Gab es, glaube ich, eine Schütte, wo CDs zum Schleuderpreis verschachert wurden. Dann war ich mit meinem Bruder und wir sind beide mit einem riesen Stapel raus. Und zwei Alben, über die ich rede, habe ich da draus gefischt. Eines habe ich gar nicht gekannt. Höchstens die Single. Die Band heißt Baby Bird. Die Platte heißt Ugly Beautiful und wie so oft 96 ein ekliges Cover, nämlich die zwei Füße eines offensichtlich Toten und da hängt ein Papierschild dran, auf dem Love Me steht. Aber die Musik ist überhaupt nicht eklig, sondern eigentlich sogar radiotauglich. Und sie erinnert vom Gesang her, finde ich, sehr an U2. Und es gab ein Hit, sag ich Hit, und du kennst jetzt wahrscheinlich nicht, normal ist immer andersrum. Ah, nee, kennst du wahrscheinlich doch. Das Lied heißt You're Gorgeous.
Kenn ich nicht, noch nie gehört.
Ein schönes Lied,
aha,
das wirklich vom Gesang her nach U2 klingt. Mhm. Und ich mag es sehr, das Lied. Und es sind durchaus noch andere gute Lieder drauf. Ich glaube, Baby Bird ist vor allem ein Typ. Und er hat, glaube ich, hinterher nicht mehr so viel gerissen. Aber ich glaube, dass Baby Bird mit der Platte viel wollten, wie du immer sagst.
Mhm.
Und es hat zum Teil, finde ich, auch funktioniert. Die Bilder im Booklet sind ein bisschen seltsam, aber wie so oft. Einer hat Knallfolie ums Gesicht gewickelt, der andere ein Kondom an seiner Kette hängen. Ein leeres, nicht wie in Blues Brothers. ansonsten, da sind wirklich gute Lieder drauf. Und mit dem Cover haben sie sich, glaube ich, keinen Gefallen getan.
Nee, das will man so nicht haben.
Nein, also das Projekt, nenne ich es jetzt mal, heißt Baby Bird. Und wie gesagt, ich glaube, da ist ein Mastermind dahinter. Die andere CD, die ich rausgefischt habe, hätte ich mir eigentlich sowieso kaufen müssen, wenn man bedenkt, wer da mitmacht. Es waren sogar die beiden ersten Alben von diesem Projekt in dieser Schütte im Walmart. Und zwar von der Indie-Supergroup Electronic. Wer hat da mitgespielt?
Noch nie gehört.
Das ist ja mal wieder hart. Electronic bestand aus Johnny Marr und Bernard Sumner. Und auf der ersten Platte haben sie Hilfe bekommen von Neil Tennant von den Pet Shop Boys.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, Get the Message ist das Lied, glaube ich. Oder es war ein anderes. Auf jeden Fall, das 96er Album heißt Raise the Pressure und hat ein super duper kitschiges Cover mit so einem Baby auf einer Wiese. Aber alles so gemalt, super duper kitschig. Und das Problem bei der Platte ist, dass da Bernard Sumner von Joy Division und Johnny Marr von The Smiths am Start sind. Und was machen sie? Sie vermeiden größtenteils Gitarrenmusik. Hm. Ich glaube, dass, wie heißt er? Bernard Sumner, ab und zu zum Johnny Marr gesagt hat, ja, aber wir brauchen noch ein paar Gitarren. Meine ich, ich habe vor kurzem ein Interview gelesen darüber oder gehört. Und das, was dann an Gitarre vorkommt, sind zwei wunderschöne Lieder. Das eine heißt, glaube ich, Forbidden City und das andere For You und die höre ich total gerne. Und vielleicht sind noch zwei andere mit Gitarren, die gut sind drauf. Und das Elektrozeug, was sie da machen, verstehe ich genauso wenig, wie was New Order of Republic verbrochen hat. Grauenhaft. Und man hört dann halt Bernard Sumner singen und denkt, ah ja, das ist jetzt so New Order Abfall oder so, aber da ist halt noch Johnny Marr dabei und man denkt, warum? Weil wenn ich irgendwo Johnny Marr lese, möchte ich natürlich auch Johnny Marr Gitarre hören und auf manchen Liedern hört man's und die sind dann super. Also ich glaube, For You und Forbidden City heißen die, wahrscheinlich sind noch zwei weitere dabei. Ich habe die wieder verkauft, weil jetzt bereue ich es natürlich, aber ich habe dann die Gitarrenlieder aufgenommen und den Rest einmal vielleicht halb gehört und gedacht, was soll denn das? Vielleicht tue ich dem Unrecht, aber ich glaube nicht.
Ich habe noch eine Künstlerin, die ist mir damals auf einem Sampler vom Rolling Stone Magazin, der hatte ja dann, war glaube ich so der erste, das erste Magazin, die auch eine CD dann immer dabei hatte und es war natürlich damals noch wirklich eine Möglichkeit, neue Musik kennenzulernen, die es in der Form halt bis dahin nicht gegeben hat, es war wirklich neu.
Ja.
Und ich habe mir da immer damals auf Kassette dann diese, ja, so Mixtapes gemacht aus den Rolling Stone Samplern und da gibt es einen Song.
Kann ich heute noch, ich habe noch alle. Und Visions.
Gibt es eine Künstlerin, die hieß, oder heißt Tracy Bonham. Und sie ist eigentlich, glaube ich, nur bekannt geworden durch einen einzigen Song. Aber der ist so wahnsinnig stark, würde ich fast einen der ganz großen Alternative Rock Songs der 90er. Mother, Mother. Und ich finde, also das Thema ist so, junge Frau versucht, sieht zu Hause aus und versucht selbstständig zu sein und es klappt natürlich alles überhaupt nicht. Sie scheitert eigentlich auf ganzer Linie, telefoniert mit ihrer Mutter und versucht sich halt nichts anmerken zu lassen. Und selten, finde ich, hat Musik und Text so im Einklang gestanden wie in diesem Refrain, wo sie dann sagt so, I'm hungry, I'm thirsty, I'm bleeding to death, everything's fine und die Band untermalt es dann so geil, diesen Zornausbruch irgendwie. Ganz, ganz tolles Lied, ganz starke Alternative Rock, aber ich habe es nie weiterverfolgt. Ich hatte das erste Album, The Burdens of Being Upright, habe ich dann mal irgendwie noch ausgeliehen. Was es nämlich gab in Freiburg aus 96, dann war ein Laden, wo man CDs leihen konnte. Und da war ich Stammkunde. Ach, stimmt.
Da habe ich mal eine Ausstellung gemacht.
Das war so ein Typ.
Bei der Uni.
Das durfte natürlich nicht offiziell geliehen sein, aber man durfte es also Probe kaufen und dann konnte man die CD zurückbringen.
Und da war ich natürlich wöchentlich.
Hätte nicht schon meine Bilder gesehen.
Ja, das kann sein. Ja,
ja.
Ja, stimmt. Ja, das war bei der Uni.
Ja.
Und da war ich Stammkunde. Und da habe ich mir dieses CD von Tracy Bonham ausgeliehen.
Da habe ich drin, glaube ich, mit meinem Kumpel die Aufhängung reingebohrt. Mit meinem Orgelbauer-Kumpel Georg, den ich hiermit grüße, der das zwar wahrscheinlich nie anhört, aber das haben wir dort gemacht. Witzig!
Jetzt gibt es noch so ein paar amerikanische Bands. Wir gehen jetzt eigentlich so Richtung Country vielleicht. Und eine Band, die ich in den 90ern sehr geliebt habe, vor allem durch meine Begegnung dann mit Toby Simon und ja unserer Band Blue Haze, wo wir ja dann langsam so von so Indie-Rock Richtung so amerikanischen Country-Rock gegangen sind. Ich habe über die schon öfter gesprochen. Es ist die Nachfolgeband von Camper Van Beethoven und sie heißen Cracker und sie machen ein paar ganz fantastische Alben 1996, nämlich das großartige, grandiose The Golden Age. Country Rock ist jetzt ein bisschen irreführend. Es hat Country-Elemente, es hat Rock-Elemente, es ist aber was ganz Eigenes. Dieser Typ, Lowry oder so wie er heißt, hat eine unfassbar faszinierende Stimme, finde ich. Ganz, ganz, ganz tolle Songs mit auch Indie-Rock-Elementen drin. I Hate My Generation, I'm a Little Rocket Ship. Großartiger, sehr, sehr, sehr schöner, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Und das absolute Highlight auf dieser Platte ist eine wunderschöne Ballade, The Big Dipper. Ein Lied, das ich, weiß ich noch, damals auch gern mal auf Mix-Kassetten die ich aufgenommen habe für Frauen, die ich umworben habe. Da musste eigentlich immer eins von Wilco drauf und The Big Dipper musste da auch mit drauf.
Big Dipper kommt doch in Sledgehammer vor. Für was ist das eigentlich eine Metapher?
Ja, das weiß ich auch nicht. Der große Wagen kann man sich
Nein, ich glaube, es ist doch recht plump.
Ne. Okay. Ja, und jetzt bleiben wir noch im Country. Die beiden Brüder, von denen ich gar nicht weiß, ob sie eigentlich Brüder sind, Dean und Gene Ween, machen ein unfassbares Album. Also Ween waren ja immer für irgendwie so eine Mischung aus Klamauk und dann aber irgendwie doch richtig geiler Musik auch bekannt und haben ja 1994 mit dem tollen, wie hieß es noch, Chocolate and Cheese und ihrem grandiosen Hit Summer of Freedom of 76 irgendwie schon für Aufmerksamkeit gesorgt und dann natürlich auch das tolle Buenas Tardes Amigo, das irgendwie auch immer auf Partys lief, hatte ich das Gefühl, und auch von vielen doch sehr geschätzt wurde. Und jetzt machen sie 96 ein reines Country-Album. Es heißt 12 Golden Country Greats. Interessanterweise sind aber nur 10 Songs drauf.
Das ist doch mal ein
und
Scherz.
Und sie spielen das Cover ist auch wirklich wie so ein Country-Sampler aus den 60er Jahren irgendwie und sie spielen wirklich waschechten Cowboy-Country, allerdings mit natürlich absurden Texten, zum Beispiel Piss Up a Rope oder so. Und irgendwie weiß man nie so genau, ob die das ernst meinen, ob die sich verarschen, diese Musik jetzt verarschen oder ob sie die richtig toll finden. Soll das eine Persiflage sein oder eine Hommage? Man weiß es nie so genau bei denen. Das nächste Album, da nehmen sie sich dann den Classic Rock vor und es ist auch wieder genau das Gleiche. Aber immer interessant und grandios. Und jetzt auch gleich noch Country Pop, der dann sehr, sehr, sehr deutlich doch auch im Mainstream landet, nämlich Sheryl Crow mit ihrem zweiten Album. Und hier wird sie ein wenig seriöser, finde ich, noch als auf dem Debüt mit All I Want to Do Is Have Some Fun und so weiter. Und ich fand dieses Album toll damals, weiß ich noch, man sieht es schon am Cover auch, dass es ist schwarz-weiß jetzt, nicht mehr so bunt wie noch beim Debüt. Und ich finde, die macht eine gute Mischung aus Pop, der durchaus gefällig ist und auch in die Charts möchte, aber trotzdem guten Singer-Songwriter, Folk mit ein bisschen Country-Elementen. If It Makes You Happy war die Single, die geht schon ziemlich, will sehr eingängig sein, aber dann eben auch wunderschöne Sachen wie The Book beispielsweise.
Ich finde Every Day is a Winding Road, finde ich gut.
Ja, Das fand ich immer ein bisschen langweilig.
Aha, das Hammers Wetter. Und auf einer späteren Come On, Come On heißt die, ist ja. eins, das heißt Safe and Sound. Das fand ich immer super.
Maybe Angels ist noch toll vom 96er, finde ich. Home. Paar tolle Sachen drauf. Durchaus gut. Und dann noch eine sehr interessante Country-Band, die hier zum ersten Mal auftaucht und die mich unfassbar begeistert hat. Ich habe sie dreimal live gesehen und dann auch nochmal den Sänger mit einem Nachfolgeprojekt. 16 Horsepower machen ihr erstes Album. Eine Musik, wie man sie eigentlich noch nie gehört hat. Es ist Gothic Country, düster, es groovt, mit einer ganz eigenwilligen Stimme auch. Düstere Texte von Fegefeuer und der Hölle und alttestamentarischen Bildern. Also er kommt auch ein bisschen daher wie so ein alttestamentarischer Prediger. Sein Vater war, glaube ich, auch so ein ganz extremer Typ irgendwie, so Wanderprediger. Er kommt aus dieser Bibelwelt und dieser ja, evangelikalen Welt. Und die Texte, es geht eigentlich nur um die ganz großen alttestamentarischen Themen. Letztlich Fazit irgendwie, every man is evil, every man's a liar, so wie er in dem Song Black Soul Choir singt, was sicher das Highlight ist auf dieser Platte.
War der nicht im Jazzhaus dann sauer, weil irgendwie an der Theke gequatscht wurde?
Also ich weiß nicht, ob er sauer war, aber er hat auf jeden Fall einen Blick in die Richtung geworfen und ich stand da gerade im Weg, ich habe nicht gequatscht, ich stand aber genau in der Blicklinie und er hat quasi durch mich durch auf diese Schwätzer geguckt und ich weiß noch, dass ich total erschrocken bin, weil der so einen durchdringenden Blick hatte. Der war echt furchteinflößender Typ und charismatisch ohne Ende und irgendwie ein hochinteressanter Typ. Sackcloth and Ashes heißt dieses erste Album und sowas hat man irgendwie noch nie gehört und hinterher eigentlich auch nicht und ganz fantastische Liveband auch.
Also was ich von ihnen kenne, finde ich gut.
Ja, hochinteressant. Hochinteressant. Und dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Country, aber es gibt noch ein paar amerikanische Sachen, nämlich Nene Cherry macht ihr Erfolgsalbum Man und da ist ein Hit drauf, nämlich 7 Seconds mit Yusun Dur. Auch so ein Name, den man nur aus diesem Lied kennt, glaube ich, oder? Wahrscheinlich hat er noch mehr.
Mean Voices. Man kennt ihn auch noch. Ich glaube, er hat ein Solo-Hit gehabt.
Ja, wahrscheinlich.
Und irgendwas mit Peter Gabriel
ja.
War noch. Und außerdem ist auf diesem Album ein Duett mit Michael Stipe. Das Lied heißt Trout und das fand ich immer ziemlich cool.
Ja, das ist hier aber gar nicht drauf. Also zumindest hier in dieser Version auf Spotify nicht. Ich weiß, dass die ein Duett haben, das ist gut, aber ich glaube, es ist nicht da. Oder zumindest ist hier nicht drauf.
Das ist ja seltsam.
Hier ist auf jeden Fall der laut Spotify größte Hit noch drauf von Nene Cherry, Woman. Auch ein tolles Lied, das mir immer sehr gut gefallen hat.
Ich fand immer Trout am besten jetzt nicht drauf. Das ist doch das, was Gesticktes und so drauf ist auf dem Cover. Sie steht da an der Wand und...
Nee, das ist...
Ah, dann ist die falsche. Ich Idiot.
Ja, ja,
ja. Ja, von wann ist denn die dann, die andere?
Also die ist jetzt hier von 96.
Mann.
So, und dann haben wir, glaube ich, die Amerikaner bald abgehakt. Ich würde noch ganz kurz Nas erwähnen, damit wir den Hip-Hop, der ja auch Hochkonjunktur hatte, Tupac haben wir ja schon behandelt, glaube ich, in einer der ersten Folgen. Nas macht sein Album It Was Written und ich habe es mir extra nochmal angehört im Auto. Das erste Lied, The Message, ist toll. Es basiert auf einem Sting-Lied. Ich glaube, es ist It's Probably Me. Und mit Sting-Samples kann man eigentlich im Hip-Hop eh nichts falsch machen.
Ja,
ja, ja, genau. Ja, das ist es.
Was?
Echt? Ja, ja.
Ist es so alt? Nein.
It is written, genau.
It is written?
Heißt, also The Message heißt der Song von Nas. Dann, apropos Sting,
ja.
Mercury Falling.
Ja. Ist da I Hung My Head drauf?
Da ist drauf The Hounds of Winter, You Still Touch Me, Let Your Soul Be Your Captain,
Pilot.
Das ist ein bisschen flach, muss man sagen.
Ja.
Hat sich da nicht Henry Rollins auch irgendwie immer lustig
gemacht? Doch, ich glaube.
Und dann I Hung My Head.
Ja,
also gutes Album mit vielen Singles, die man kennt.
Und
die
I aber Hung My Head.
Hung My Head, natürlich von Johnny Cash.
Johnny Cash, gecovert. Also finde ich auch noch verbessert.
Ja.
Irgendwie.
Gutes Lied, ist eine komische Geschichte, man weiß gar nicht, was er eigentlich erzählen will, aber irgendwie so eine Cowboy-Geschichte.
Ich habe es ja vor kurzem nochmal gehört mit in der Version von Johnny Cash. Und da singt er, dass er, glaube ich, aus Versehen jemanden umgebracht hat und sich dann stellt irgendwie und so. Und ja, das ist ziemlich cool, aber es klingt irgendwie amerikanisch, wenn man bedenkt, dass das Ding ein Brite ist.
Also ich muss sagen, dass ich You Still Touch Me finde ich auch wieder wunderschön. Das Ding, muss ich wirklich sagen, toucht mich doch immer mal wieder.
Ja, ich habe sogar seine neue CD, weil es die als aufgemacht wie eine Single. Die gab es zum Schleuderpreis von 10 Euro und sind auch wieder die Hälfte. Ist richtig gut. Der Rest natürlich auch, aber wo man sagt, ja cool, er kann es halt doch.
Ja.
Und das Lied, das er dafür dieses Hip-Hop-Lied hergab, Shape of My Heart, mit diesem wunderbaren Gitarrenthema. Das haben ja meine Söhne erst gar nicht gewusst, dass das von Sting ist, aber ist das von 96? Ich denke, das ist neuer, dieses Hip-Hop-Lied. Mit diesem Sting-Sample, oder?
Ja, es gibt anderes. Ja viele Hip-Hop, deswegen habe ich ja gesagt, mit Sting-Samples kann man im
Hip-Hop,
da gibt es ja
etliche. Also Shape of My Heart ist, glaube ich, was Neueres.
Also ich meine, es ist it's probably me.
Ja, das kann sein. Bestimmt, bestimmt. Am Shape of My Heart ist später und jetzt die Jugendlichen, wenn die dann das echte Lied von Sting hören, da macht ja Hip-Hop nach.
Ja, ja. Also ich glaube, kennen deine Kinder Nas? Ich glaube, die sind zu jung, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Die Pet Shop Boys
jetzt
machen ihr Album Bilingual und ich muss sagen, es gefällt mir nicht so gut.
Ist das halt wieder eh drauf?
Ja, das
war unser Griechenland-Hit.
Das ist natürlich ein großer Hit gewesen und hat mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen.
Ich fand den gut.
Ja, Diskotheker, der Opener ist ganz, ganz toll, eine Kraftwerk-Hommage, ganz tolles minimalistisches Elektrolied. Bilingual war noch eine Single, finde ich schwach, hat mir nie so richtig gut gefallen. Sie ist insgesamt sehr, ja ich weiß nicht, so ein bisschen südamerikanisch. Sie waren ja auf Tour, haben ja 94 Rock in Rio gespielt, war eine Südamerika-Tour und die waren viel in Clubs unterwegs und es hat doch Spuren hinterlassen. Das hört man auf diesem Album ganz, ganz deutlich. Insgesamt ist es mir zu clubmäßig, auch ein bisschen zu, ich weiß nicht, zu Ibiza-mäßig oder so. Aber es gibt natürlich Red Letter Day und das ist der über Song auf diesem Album und zwei Ausrufezeichen in meinen Aufzeichnungen hier für diesen Song. Und dann haben wir noch ein paar alte Meister, die Alben machen, nämlich Phil Collins mit Dance into the Light.
Da war aber dann, glaube ich, schon bald das Light aus.
Also jetzt ist wirklich, ich habe mir dieses Album gestern zum ersten Mal
angehört. Oh, Dance into the Light.
Und das ist noch das beste Lied da drauf.
Wirklich?
Ja.
Also der Rhythmus ist ja so halb originell.
Wenn man also bedenkt. Es klingt wie ein Phil Collins Lied, ein schlechtes Phil Collins Lied. Aber man hört alles, es ist alles drin. Es ist so, 89 hat er ja das letzte Album gemacht, das ich noch irgendwie gut fand, But Seriously. Und es sind die Bläser drin, es ist irgendwie dieses Funkige drin und es groovt ein bisschen und will halt ins Radio. Und dieses Lied ist echt ja noch okay, das lief damals im Radio. Ich weiß aber, dass für mich Mitte der 90er das Thema Genesis und Phil Collins eigentlich durch war.
Ja.
Ich habe mich überhaupt nicht mehr für ein neues Phil Collins Album interessiert. Gar nicht, null. Ich kenne dieses Album auch gar nicht. Und wenn man es sich heute anhört, muss man sagen, da ist auch nicht viel los. Also es ist wirklich, That's What You Said ist das zweite Lied. Das klingt wie eine Beatles-Hommage, aber ein bisschen langweilig. Also ich glaube, er hat echt versucht, ein Beatles-Lied zu machen. Und dann kommen aber so World-Musik-Sachen und dann auch so afrikanisch teilweise und so. Und wenn schon mit Flöten rumgemacht wird und so. Dann, also es ist wirklich ein schwaches Album.
Das kann Peter Gabriel wahrscheinlich besser.
Ja, das ist dann irgendwie echt auch seicht und irgendwie auch nicht mehr besonders originell. Und
also Dance Into the Light war schon sehr mager.
Ja.
Das ist die Single.
Ja. Also wirklich. Aber das, wenn man es durchhört, ist wirklich noch das beste Lied auf diesem Album, muss man wirklich sagen.
Hm.
Und ein anderer, wirklich ein völliger Ausfall, also muss man jetzt mal wirklich so deutlich sagen, ist Bryan Adams, auch dessen Album 18 Till I Die.
Also allein für den Titel.
Der Titel, und ich weiß auch noch, dass er sein Image geändert hat. Er war wahnsinnig präsent im Musikfernsehen noch 96. Er hatte dann so Satin-Hemden und zwar dann alles in so, er war dann so ein Club-Rocker irgendwie und hatte dann auch so Tänzerinnen und so. Und ich weiß, dass diese Videos, dass wir so in der WG immer so, oh nee, was macht er denn jetzt? Zieh dein Holzfällerhemd wieder an, Brian. Und so, und wir waren irgendwie total verstört. Und wenn man dieses Album heute anhört, muss man wirklich sagen, unfassbar schwach. The only thing that looks good on me is you. War nee. Auch eine Single und auch die Titel. Der absolute Abgrund ist I Wanna Be Your Underwear. Ich glaube, er wollte Witz, ich weiß es nicht. Musikalisch ist es eine Aneinanderreihung von Rock-Klischees. Er ist irgendwie immer noch so im Bryan Adams-Kosmos, im Tom Petty, Mellencamp, irgendwie so in diesem, ja, ein bisschen Riff-Rocken und ein bisschen Balladen und irgendwie. Aber es ist derartig plump. Es ist wie so eine Klischee-Aneinanderreihung.
Also, und, I Wanna Be Your Underwear schon hat. Aber wahrscheinlich hat sich Prinz Charles daran ein Beispiel. Oder er wollte ein Lied über Prinz Charles, hat sich aber nicht getraut zu singen I Wanna Be Your Tampon.
Ja, möglich.
Ja, Camilla hat also, das von ihm gehört.
Ja, ja.
Schön, gell? Ja.
Also, ja, oh ja, mein Gott. Also auch The Crown übrigens, aber anderes Thema.
Laudermilk
empfehle ich. Was für eine Wahnsinnsserie. Also Bryan Adams, aber Mordserfolg, glaube ich, Wahnsinn. Verkauf.
Ja, ich meine, dann steht Bryan Adams drauf, dann ist der Titel auch noch scheiße und dann kaufen es halt wahnsinnig viele Leute, ist doch klar.
Ja.
Aber er ist ein super Fotograf, ich wiederhole mich, und da passt natürlich dann das Satin-Hemd, weil der hat wirklich jeden schon vor der Kamera gehabt und zwar richtig gut.
Ja, ja, ja. Also auch, ich habe eine Ausstellung gesehen mit so Kriegsfotografien, aber
da mag ich lieber Glamour.
Wo war es noch gleich? In Schweden. Also ich glaube, ich mit Anne in Schweden, in Stockholm war.
Mhm.
George Michael macht auch noch ein Album. Older heißt es. Und ich habe ja irgendwann so eine Liebe zu George Michael entwickelt, die letzten Jahre. Aber trotzdem finde ich auf dem Album nur ein Lied richtig, richtig schön. Und das ist Jesus to a Child.
Das ist wirklich schön.
Ja. Jo, und jetzt haben wir... Oh. Den müssen wir noch kurz mitnehmen. Jamiroquai macht seine letzten Zuckungen. Aber da kennt
strickt man, seine letzte Mütze.
Aber da kennt man auch noch einiges. Nämlich Cosmic Girl ist einem vielleicht auch noch ein
Begriff. From another galaxy.
Und laut Spotify sein größter Hit, auch von 96, nämlich, ja, halte mal. Was ist hier los?
Was ist hier los? Ist
auf Spotify ist das Album gar nicht mehr von 96. Ah, da gab es sicher gab's da nochmal eine Neuauflage. Was ist denn jetzt hier los?
Wahrscheinlich.
Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, wir überspringen den Jamiroquai mal. Virtual Insanity habe ich mir noch aufgeschrieben. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube, wir machen das mal weg.
Vergesst das einfach wieder.
Ja, streicht das. Das lassen wir drin und streichen es aber gleichzeitig virtuell raus. Schwachsinn. Wie heißt denn das? Was habe ich denn jetzt hier? Ist egal. Deutsche Sachen haben wir noch ein paar von 96.
Ja.
Und zwar die Ärzte mit Le Frisur.
Also, sie war bei einem Haarstylisten, ich werde sie wohl
nie Ja, das mehr. Ist jetzt das, was du aus diesem Album...
Ja, weil das geht doch nicht.
Auf diesem Album sind so witzige Sachen.
Ja.
Ich glaube, ich muss
ja, über ich die fand Ärzte das auch witzig.
Selten... musste ich so lachen.
Ich fand es total.
Mein Baby war beim Friseur 3 Tage Bart, unfassbar.
Ja, das muss man erstmal bringen.
Und auch jedes Lied auch einen anderen Stil, den sie auch, glaube ich, so Ween-mäßig irgendwie persiflieren, bis hin zu so Comedian Harmonist-Sachen drauf auch irgendwie. Unglaublich. Motherfucker 666 ist, glaube ich, diese. Nee, Monika ist dieses Comedian Harmony-Lied. Hair Today, Gone Tomorrow, auch schön.
Ja.
Wahnsinn. Viel Quatsch auch drauf, aber tolle, tolle Texte zum Teil.
Mein Baby war beim Friseur. Ich meine, das muss man erstmal bringen.
Großartig.
Jetzt ist sie total entstellt.
Ja. Udo. Über Udo haben wir schon länger nicht mehr gesprochen. Ich habe ihn vergessen. 93 ist mir aufgefallen mit seinem Album Benjamin. ein Hardrock-Album mit der tollen Single Benjamin und der tollen Zeile Meine Eltern sollen es mal besser haben als ich. dann hat er 1995 Kosmos gemacht, auch mit zwei schönen Liedern. Ich will den Platz in meinem Herzen neu vermieten. Auch sehr schön. Und Brief an den Jungen, der ich vor 30 Jahren war. Also teilweise stilistisch und von den Arrangements ein bisschen albern, aber irgendwie auch immer wieder nette und berührende Sachen, trotzdem er ja einigermaßen derangiert war, glaube ich, in Mitte der 90er Jahre. Und jetzt macht er sein bestes 90er Album 96 und Ewig rauscht die Linde. Und da ist ein grandioser Song drauf, nämlich Nana M. Ich meine, es könnte sogar eine Coverversion von Fanny van Dammen sein oder Dannen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe dich gesehen, du warst beim Nana Muscuri Konzert.
Das klingt schwer nach Fanny van Dammen.
Ich habe dich gesehen und du hast geweint. Ich glaube, es ist eine Coverversion, aber war eine Single und ist eine gute Version davon. Dann irgendwie so eine Andrea Doria Persiflage, Arschgesicht, irgendwie albern, aber irgendwie ein ganz guter Song. Ich schwöre, ganz berührend, war dann auch immer in den Atlantik-Konzerten und so eigentlich immer auch ein Live-Instant-Klassiker. Es bedeutet mir nichts mehr, auch wunderschöne Ballade und irgendwie noch so ein bisschen albernes Rocklied, Ich hasse dich jetzt schon. Aber er hat irgendwie diese Stilverirrungen mit diesen Drumcomputern und diesen billigen Sounds ein bisschen hinter sich gelassen. Also die Platte, man kann sie sich echt auch wieder anhören. Udo Lindenberg. Dann Bab machen ihr Album Amerika.
Ja, ich finde es Lied Amerika richtig gut. Das war, glaube ich, fast schon ein Doppelschlag Amerika und dann Comics und Pin-Ups und dann war Majorhäuser weg.
Ja, aber das waren noch die letzten Versuche von ihm, oder? So Mainstream-Pop zu machen.
Ja, ja, ich meine, bei Bab war es ja so, dass das irgendwann für Niedecken klar war, dass er sich dem beugen muss, dem glattgebügelten, sage ich mal. Und er war aber weiter am, ich sag jetzt mal, sehr niveauvollen Texten. Aber das war, wenn man das hinterher liest, schon lang irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, Hassliebe. Als Bab-Fan war das, glaube ich, überhaupt nicht erkennbar. Das hat, glaube ich, überhaupt keiner gecheckt, dass das eigentlich für beide nicht so richtig passen will. Ich find's mal ein bisschen komisch, dass Niedecken nie groß hinterher positiv über Klaus Häuser geredet hat, oder man kriegt es nicht richtig mit, also auch in den Büchern steht halt immer, wie das halt so ins Format Radio gebügelt wurde und so spätestens mit dem Sündenfall Allmänner allglatt und dann war das, glaube ich, mit der Richtung klar. Aber ich finde, Amerika war ein, glaube ich, gutes Album.
Und die Toten Hosen machen noch ein absolutes Hit-Album 96, nämlich Opium fürs Volk. Hit-Album deswegen, weil die zwei großen Hits Bonnie und Clyde und Nichts bleibt für die Ewigkeit da drauf sind. Und aber auch ein paar wirklich tolle Texte. Oh, ich habe jetzt gerade das neue Campino-Buch gelesen, das er geschrieben hat, über Gebrauchslyrik auf seinen Vorlesungen ja basierend. Und er hat viel Kästner auch drin und Brecht und so. Und er hat auch zitiert sich auch selbst oder er bringt auch immer wieder in bestimmten Kontexten eigene Songbeispiele oder Texte, wo er versucht hat, irgendwas Bestimmtes auszudrücken, versucht so ein bisschen zu erklären, wie er das macht. Und da sind da einige auch drauf. Also starke Texte, Böser Wolf über Kindesmissbrauch. Und er schafft es wirklich, finde ich, ich habe das Lied, ist wirklich berührend. Er schafft es, dieses schwierige Thema mit dem man ja fast nur scheitern kann eigentlich mit einem deutschen Text, aber irgendwie gut zu artikulieren. Und dann auch noch ein tolles, das er eigentlich so in Anlehnung an Sachliche Romanze von Erich Kästner geschrieben hat, Er denkt, sie denkt. Und nicht schlecht, was er da macht, finde ich, textlich auch. Und musikalisch, ja, ist dann natürlich nicht mehr das, was es Anfang der 80er war. Natürlich deutlich mainstreamiger. Aber ich habe hier in meiner Tote-Hosen-Playlist doch 5 Songs von diesem Album.
Das ist für dich ja inflationär. Ja.
Allerdings, ja. Und jetzt habe ich noch was ganz zum Abschluss. Ne, wir müssen ganz kurz Kula Shaker machen, noch ihr Debütalbum.
Tatma!
Ja. Ne, ist glaube ich nicht das Debüt, ist es Kula Shaker von 96. K heißt glaube ich das Album.
Ja.
Ja. Und die waren auch
ja, das war
populär.
Also Hippie eigentlich.
Ja. Bisschen psychedelisch, indisch drin, aber ja. Rock. Und ich habe das Gefühl, die haben ja mal Hush von Deep Purple gecovert. Und dieser Rhythmus, ich glaube, das ganze Oeuvre von Kula Shaker basiert auf dem Lied Hush
das
von
kann Deep sein, Purple. Ist da Tatwa drauf?
Also bei Hey Dude, beim ersten ist schon gleich so, denkt man, Hush. Nee, ja, Tatwa ist auch drauf.
Ja, genau. Das war eigentlich ja. Der Hit.
Ja, genau. Aber die waren auch ganz schön.
Ja, das fand ich auch gutes Lied. Und dann habe ich es irgendwann mal von einem Sampler gehabt und dann hat der Mittelteil gefehlt oder irgendwas. Hä? Wollt ihr mich verarschen oder was?
So, und jetzt habe ich das letzte Album und jetzt weiß ich gar nicht, ob das gut ist, dass wir darüber als letztes sprechen, aber eigentlich vielleicht doch. Und zwar habe ich mir angehört Pur Abenteuerland.
Ja, jetzt sind wir irgendwo, wo wir eigentlich nicht hin wollten, weil wir ja arrogante Schweine sind.
Ja, jetzt pass mal auf. Ich dachte, ich höre mir das jetzt mal an.
Ja.
Weil ich habe es mir damals nicht angehört. Man kennt natürlich Sachen aus dem Radio und man hat sie abgelehnt. Instinktiv, ohne sich damit zu beschäftigen eigentlich.
Jetzt machen wir mal was. Ja, ich sage das Wort Abenteuerland und jetzt Hände hinter den Rücken und auf drei zeigen wir dann einen Daumen in irgendeine Richtung.
Okay.
Okay.
Ja.
Also Abenteuerland.
Eins,
zwei, drei.
Also gut, Klaus zeigt den Hochdaumen, ich zeige den Mitteldaumen. Ich tendiere auch zum Hochdaumen. Also ich bin ganz, ganz positiv überrascht. Aber ich habe schon gewusst, dass es mich positiv überrascht. Ich habe mir ein bisschen auch gelesen jetzt über, wie heißt der Engler? Hartmut Engler?
Ja, wie einen Freund von mir.
Und man kann nicht allen Ernstes was dagegen sagen. Der ist ein guter, einfach. Oder? Was man so
ich
weiß.
Bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber damals, das war natürlich auch das Abstoßende, dass das alles so nett war und so schwäbisch. wir sind ja Baden. Aber das Lied Abenteuerland, das fährt so viel auf, ist super produziert und hat gute Melodien.
Klingt wie ein Simple Minds Lied aus den 90ern.
Ja, und einfach dann zu sagen, scheiße, weil es pur ist. Ja. So weit lassen wir uns nicht
thematisch darunter. Übrigens Logical Song von Supertramp, genau das gleiche Thema.
Ja, also die haben ihre Hausaufgaben gemacht.
Ja.
Wenn ich dann aber wieder sowas wie Lena höre oder Indianer.
Beides aber nicht auf diesem Album drauf.
Ja, dann war halt Pur schon so ein bisschen, oh je. Aber
also ich weiß noch, dass ich Pur, weiß nicht, habe ich sie 90 entdeckt, da habe ich so Musik gemacht bei so Rock-Gottesdiensten, hieß es, in Neuenburg. Und da haben wir Pur-Lieder gespielt.
Ja, das war auch viel in christlichen Kreisen.
Das war eine gute Band, das sind ja gute Musiker, die können was. Und das hört man auch auf dem Album, dass die echt auch schon bei Abenteuerland gleich, was die Slide-Gitarre und so da macht, das hat schon Hand und Fuß.
Ja.
Die kennen sich auch gut aus so in der Rockgeschichte. Ich habe das Gefühl so, dass sie auch immer mal Songs nehmen als Vorlage für das zweite. Ich lieb dich, muss man sofort an Manic Monday denken. Also ich habe immer das Gefühl, so, die nehmen so einen Song und klauen den ein bisschen und machen dann aber was Eigenes draus.
Wie heißt da? Andreas Dorau macht das auch.
Und ich weiß, dass ich habe mich wieder mal an dir betrunken und so weiter von diesen ersten Alben. Das hat mir damals gefallen, so mit 18, 17, 18, ich weiß gar nicht. Da hatten gute Musiker und da hatte die Assoziation. Ich habe die Lieder gespielt auf der Gitarre und es war anspruchsvoll und fand es irgendwie interessant und fand die Texte, habe ich jetzt mich gar nicht so dran gestört. Und irgendwann ist es gekippt, dann haben Leute so abfällig über Pur geredet und man selber dann hat das halt auch abgelehnt, weil das eigentlich halt nicht mehr das war, was man, womit man assoziiert werden wollte vor sich selber. Und jetzt, wenn man sich das anhört, ist es natürlich sehr sympathisch. Es ist absolut positiv. Es ist, ich weiß, warum man das toll finden kann, irgendwie. Ich weiß, was man daran gut finden kann. Und ich mag das, dass das Leute gut finden. Ich finde da nichts dran auszusetzen. Was mich jetzt wirklich stört, und deswegen habe ich nicht den Hochdaumen gegeben, es ist halt dann doch ein bisschen 1:1. Es ist nicht so peinlich, wie ich es dachte. Er umschifft es eigentlich schon immer ganz gut, aber es ist halt null doppelbödig. Es ist null
sperrig. Ja, ja.
Es ist null irgendwie auch ironisch oder so. Er meint es halt wirklich alles ganz wahnsinnig ernst und dann ist es poetisch und dann die Absicht und das ist immer alles völlig klar. Und es ist ohne jeden doppelten Boden.
Ja,
und
ein dann graues wird halt, Haar.
Und dann wird Kunst ein bisschen langweilig, wenn sie zu eins zu eins
ist. Das stimmt. Ich habe auch ein bisschen übertrieben mit meinem Daumen nach oben, aber das Lied Abenteuerland fand ich halt wirklich groß, also groß angelegt. Große
Song, klingt wie so ein She's a River oder Hypnotized oder so ein späteres Simple Minds Lied irgendwie.
Ja, und deshalb, also ich würde dann für ein anderes Lied wie Ich lieb dich, egal wie das klingt, dann wird er eher weniger geben. Was ich ganz, ganz, ganz schrecklich finde, sind diese Hit-Medleys, die jetzt überall gleich nach Atemlos auf jedem Fest abgenudelt werden. Mit so dann kommt halt pur und Lena.
Ja, aber da können die ja nichts dafür.
Da können die nichts. Weiß ich jetzt gar nicht, ob sie nichts dafür können, ob die das jetzt selber raus.
Nee, das glaube ich
nicht. Die sind mal damit aufgetreten im Fernsehen.
Ich weiß. Ja, kann, ich weiß.
Ja, egal. Ich meine, es sei ihnen gegönnt, aber das geht mir dann bös auf den
Sack. Ja, das ist natürlich schlimm.
Und schade. Und ja, zu Abenteuerland habe ich auch noch eine düstere, traurige Assoziation. Da ist aus dem Nachbardorf der Sohn vom Torwart tödlich verunglückt, wurde umgefahren mit dem Auto. Und dann weiß ich noch, stand ich vor der Kirche und dann lief in der Kirche Abenteuerland. Das war schon berührend so.
Okay, ja.
Ja, deshalb wahrscheinlich auch mein Daumen hoch, aber das ist wirklich ein Lied, wo sehr viel drin steckt.
Ja.
Über die Sterne haben wir, glaube ich, geredet.
Ja.
Posen.
Ja, haben
wir. Ja.
Meine ich.
Tja, dann.
Ja. Ich habe noch ein letztes gerade noch entdeckt.
Schon wieder ein letztes.
Noch das allerletzte.
Die letzte Scorpions-Tour.
Mark Knopfler macht sein Solo-Debüt. Es heißt Golden Heart. Und ich mag Mark Knopfler sehr, auch die Solo-Sachen. Der klingt teilweise noch bei Imelda deutlich wie Dire Straits, zumindest noch so auf das letzte Dire Straits-Album. Und dann aber Golden Heart, ein wunderschönes Lied. Er kann auch ein bisschen langweilig sein dann zum Teil, aber hat eigentlich auf jedem seiner Solo-Alben immer schöne und coole und tolle Sachen, auch viel Country und Folk und gut, einfach nach wie vor, er hat nie mehr so dieses Dire Straits Gefuddel irgendwie auf der Gitarre, aber ein sehr solides Picking.
Ich vermisse es nicht.
Ja. Mein Lieblingslied auf diesem Album ist ein Lied mit dem Titel Rüdiger. Rüdiger, aber ein großartiger Song, ganz toll. Hat mich völlig überrascht. Ich habe unlängst wieder viel Mark Knopfler gehört. Hat jetzt so einen Mark Knopfler-Anfall.
Das klingt ja fast wie der Heinrich-Manöver.
Ist mir das Lied Rüdiger aufgefallen.
Irgendwie sagt man das was. Ich glaube übrigens, sagen zu können, dass es viele Leute gibt, die sowohl Pur als auch Mark Knopfler in ihrer Plattensammlung haben und sonst nichts, was wir hier jemals besprochen haben.
Ja, das mag sein.
Vielleicht noch Throbbing Gristle, aber so.
Oder Tool mit ihrem großen Hit Stinkfist.
Oder die Eier von Satan.
Gut, das war's aber. Hoppla.
Außer es fällt uns dann siedend heiß noch ein.
Also ich würde sagen, wir haben das Jahr jetzt 1996 ausgewrungen, bis nichts mehr übrig war.
Schätze.
Ah!
Ja, nee, siehst du, Shed 7 hat auch eine Platte gemacht, aber die hatte nur einen Hit, der hieß, glaube ich, Chasing Rainbows, den ich sehr super finde, aber der ist nicht da drauf.
Noch eins.
Er hat doch noch eins.
Element of Crime, die schönen Rosen. Das habe ich mir gerade auf der Fahrt hierher nochmal angehört, jetzt hätte ich es fast vergessen. Langweilig zur Hälfte. Für mich völlig klar, dass sie danach entschieden haben, wir müssen mal 3 Jahre Pause machen. Die größte Pause, längste Pause, die sie überhaupt bis dahin gemacht haben zwischen 2 Alben. Und dass sie dann 99 mit Psycho wirklich einen ganz anderen Stil eingeschlagen haben. Man hat das Gefühl, die Luft ist raus. Die Lieder, die so klingen wie die bisherigen, sind eigentlich alle so ein bisschen langweiliger als die bisherigen. Aber sie zeigen eben, was finde ich, was sie ja auszeichnet, dass sie eigentlich aus dem Post-Punk kommen dass sie eigentlich so auch sehr sperrige Sachen machen können. Und ich glaube, das, was sie bei dem tollsten Lied auf dem Album, Die schönen Rosen, ich laufe hier durch den Regen und du bist nicht da, irgendwie, na toll, schade um die schönen Rosen. Großartig, ganz tolles Lied, eins meiner absoluten Element of Crime Lieblingslieder, dass sie da auch schon einen Stil probieren, den sie dann eben auf Psycho, was mein Lieblingsalbum ist von Element of Crime, aber ich bin da der Einzige, glaube ich, auf der Welt, was sie dann da noch ein bisschen ausformulieren weiter. Mit dir allein ist auch noch so ein Song, wo man hört, so ein bisschen sperrig postpunkige, das überhaupt nicht nach geschunkeltem 6/8-Chanson klingt, wie sonst gern mal, sondern ganz anders.
Ich finde es schön, wenn man sich als der Einzige fühlt, der ein Album am besten
findet. Ich glaube, es war ihr schlecht verkauftestes Album, Psycho. Aber ich habe sie erst damit richtig entdeckt und finde es auch bis heute noch. Aber da reden wir 99 drüber.
Ich habe auch solche Alben, wo ich sage, keiner versteht's außer mir.
So. Und damit sind wir am Ende. Wir hören uns demnächst wieder mit dem Jahresabschluss 2024. Hui, da gibt's auch einiges.
Yes, und wieder Vinyl.
Und Vinyl satt. Bis dahin, versucht auch weiterhin, auch wenn es immer schwerer wird, nicht durchzudrehen. Adios.
Adios.